ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Du warst in David Bowies Wohnung.
Ja, ich war in der schönen Berlin.
Und auch das war ein ganz anderer Ort, als du es dir vorgestellt hast.
Auf jeden Fall. Ich habe gedacht, das ist irgendwie so, komm in so eine Künstlerwohnung, irgendwie total schick und so. Und es war ganz, ganz, ganz normal. Es war so normale, ganz billige Auslegeware und so ganz billige Tapete aus den 70er Jahren. Mit so einem psychedelischen so Muster drauf, das kupferfarbene Blümchen und so. Ich dachte so, das ist David Bowies Wohnung, ich glaube es nicht.
Radio 1, hörbar Rost.
Radio 1, die Hörbar Rust, herzlich willkommen. Jede Woche habe ich hier einen ganz besonderen Gast sitzen, der 8 Songs aus seinem Leben mitgebracht hat. Und wenn Sie jetzt beispielsweise gerade im Auto sitzen und nicht die Zeit haben, sich das ganze Gespräch anzuhören, dann können Sie das jederzeit nachholen in der ARD Audiothek. Sie können es sich auch als Podcast anhören auf allen möglichen Podcast-Plattformen. Das hier ist mein Gast heute.
Radio 1. Hörbar Rust.
Wohl keine Stadt in Deutschland polarisiert so stark wie Berlin, was ja an sich erstmal nicht verkehrt ist. Wer genau hinschaut, entdeckt natürlich, dass ein Teil dieses exotischen und extrovertierten Images der Stadt noch immer an einer Zeit zehrt, die hinter uns liegt. Was war da los? Gerade auch in den beiden Jahrzehnten vor und nach dem Mauerfall, im Osten wie im Westen. Dabei waren viele, klar, das wollte man sehen. Aber ganz wenige Menschen haben das Geschehen so sehr mitbestimmt, inspiriert und gestaltet wie Mark Reeder, den Sie hoffentlich kennen, spätestens seit dem Film B-Movie. Der 1958 in Manchester geborene Brite kam 1978 nach Berlin, ohne Kontakte, ohne die Sprache zu kennen, einfach angezogen vom Duft dieser nach Kohlenstaub riechenden rauen Enklave. Reeder ist alles. Musikproduzent, Schauspieler, Autor, Labelbetreiber und DJ. Vor allem aber war und ist er eine zuverlässige Schnittstelle, die perfekte Lüsterklemme zwischen Menschen, die durch ihn zusammenkamen und die Musikkultur revolutionierten.
Hallo, herzlich willkommen, lieber Mark.
Hallo.
Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen. Dein Ruf eilte dir viele, viele Jahre, also in meinem Fall schon voraus, natürlich. Und dann gab es, ich glaube 2015 war das B-Movie.
Genau.
Kam der Film, wurde auch auf der Berlinale gezeigt. Ich glaube, das war die Premiere des Films.
Genau.
Und das hat mich umgehauen. Also ich glaube, man muss jetzt kein Berlin-Fan sein. Man kann Berlin auch doof finden. Aber wer sich so ein bisschen für die Zeit interessiert und für auch die Musikkultur gerade, die sich da entwickelte. Ich meine, rückblickend, was ist dieser Film für dich? Ist das wie so ein Baby?
Naja, das war nicht geplant so, diesen Film. Wo viele Leute denken, ich habe irgendwie das irgendwie geplant, in all meinen Jahren in Berlin einen Dokumentarfilm zu drehen oder so. War das gar nicht so geplant. Und dieser Film eigentlich hat mich entlarvt, sozusagen. Ich habe 40 Jahre lang hinter der Vorhang gestanden, gerne hinter der Kulisse gestanden. Und plötzlich musste ich vor der Kamera stehen, in dem Sinne mit dem Film, und mich offenbaren.
Du hast auch schon als Schauspieler verschiedene Male gearbeitet.
Ja, das war immer so für Jörg Butgereit zum Beispiel, so, weil er brauchte mich einfach so. Habe ich auch mitgemacht. Ich bezeichne mich nicht als Schauspieler. Mhm. Ja. Aber ich habe das gemacht. Ich habe auch viele Filme mitgemacht. Gab es viele Filme, die hier gedreht wurden. So Ulrike Ostinges Filme zum Beispiel oder so.
Also wer diesen Film nicht gesehen hat, den möchte ich Ihnen und euch wirklich ans Herz legen. Auf Arte läuft er manchmal, ich weiß nicht, ob er über eine Mediathek nochmal zu sehen ist. Ich denke mal, dass der regelmäßig wiederholt wird. B-Movie erzählt anhand von dokumentarischem Material, das also auch wirklich in den 70ern, 80ern gedreht wurde. Und das muss man erstmal begreifen, habe ich auch wirklich ein bisschen gebraucht. Denn da ist ja auch Material, das, in dem du vorkommst, aber viel jünger bist als 2015. Klar, damals hat die BBC offenbar einen Film über Berlin drehen wollen und dieses Material konntest du benutzen oder was war das?
Es ist so, es war erstmal ITV, das Independent Television. Die wollten eine Sendung für The Tube. Das war so eine Pop-Sendung, so eine Jugendsendung im britischen Fernsehen. Sie wollten eine Berlin-Special drehen, weil sie mitgelesen habe in der Zeitung irgendwie von Hausbesetzer-Szene und von dieser neuen Musik, was in Berlin entstanden ist, irgendwie so durch Gudrun Gut und Malaria und so eine Sachen. Und sie war ein bisschen so neugierig. Und ein englischer Journalist hat gesagt, na, dann solltest du Mark Reeder kontaktieren, weil er wohnt da und er kennt sich aus. So, ich bin involviert in dieser Szene.
Ja.
So hat denn ist diese Sendung, die sind zu mir gekommen und haben gesagt, kannst du uns eine Sendung zusammenstellen? Und dachte ich mir, okay, ich will nicht unbedingt irgendwie so eine Pop-Sendung machen. Ich will eine Sendung machen, die meine Umfeld beschreibt. So, uns statt irgendwie Nena zu nehmen, die eigentlich populär war und so, oder Spliff oder wie alle heißen, hatte ich einfach so gesagt, nee, ich mache das mit meiner Freunde, mit die tödliche Doris, mit so die Haut und mit die Ärzte, die waren ganz neu.
Genau, wir gehen über eine Underground-Szene reden, genau, wir gerade, die genau. Alles andere war als Mainstream, ne? Es geht um Punks und
ein Song, eine Platte gemacht und ja. Die haben irgendwie zwei Auftritte gehabt und ich dachte, ich bringe euch im britisches Fernsehen und ihr musst überlegen, wie das geht, weil du hast eine einzige Chance, euch zu zeigen im britisches Fernsehen. Du musst irgendwie ein etwas hinterlassen, was die Leute euch nie vergessen werden. Mhm. Und ihr musst überlegen, was ihr macht, wie ihr euch präsentiert. Und der Jan Vetter, der Sänger, der Fahr in Urlaub, der war zum Glück, hat er gerade in England studiert. Und er kannte sich ein bisschen schon von der Mentalität der Briten aus, wie sie die Deutschen irgendwie so angesehen haben zu der Zeit, ne? Und es war immer so dieses Feindesbild. Und er wollte das ein bisschen irgendwie ausspielen, ein bisschen provozieren, irgendwie so, ja, ein bisschen was Witziges machen. Und dann habe ich die Leidecke in der Mannsteinstraße, das war eine der ältesten Bars hier in Berlin, habe ich die überredet, dass wir in dem Leidecke dann drehen durften. Und dann haben wir dann die Ärzte da gedreht. Und die haben diesen Song Eva Braun da gemacht. Ja, also es war das erste Mal, dass ich es hörte an dem Abend. Ich kannte das noch vorher nicht. Und ich dachte, oh, es ist total toll. Es war sehr zynisch, sehr, sehr, sehr ironisch, der Song. Und ich dachte, das ist genau das, was wir gebraucht haben. Und es war so sehr erfolgreich. Und für die Ärzte, denn danach hatten sie auch dann irgendwie ganz großen Erfolg, was mich auch sehr gefreut hat.
Als jemand, der das Berlin von damals kannte und das Berlin heute sieht. Also es wird heute viel um Berlin gehen, das ist so. Es gibt die Stadt, wie gesagt, sie polarisiert, es gibt viele Fans und es gibt viele Leute, die nicht unbedingt nachvollziehen können, was an dieser Stadt damals reizvoll war oder was heute daran reizvoll ist. Die Stadt heute zu sehen,
ja.
Was fällt dir ein? Wie würdest du sie jemandem beschreiben, der noch nie hier war?
Berlin, irgendwie für uns, die eigentlich schon in den 80er Jahren waren, ist Berlin natürlich ein ganz anderer Pflaster. Wir haben keine Trennung mehr von der Mauer und so. Aber ich finde, dass die gleiche Art von Menschen kommen nach Berlin wie früher. Es ist immer die gleiche Art von Menschen.
Was sind das für Menschen?
So Menschen, die, wo sie eigentlich ein bisschen Außenseite fühlen zu Hause. In ihrem kleinen Kaff irgendwo. Und heutzutage ist es nicht nur in Westdeutschland, wo die Leute sich irgendwie so alleine fühlte, sondern das ist auch aus der ganzen Welt mittlerweile. Weil Berlin ist inzwischen eine internationale Stadt geworden. Und früher war das nicht so. Ich meine, es war nur so eine Insel von Westdeutschen.
Nee, es war ja die Stadt war ja schon, also wir reden jetzt über eine bestimmte Zeit, in der es nicht so war, aber früher war es ja schon eine sehr internationale Stadt. Das war ja schon immer, eigentlich war ja Berlin immer schon so ein wildes Ding, ne? Also
ja, aber vergleichbar mit heute nicht. So, wenn so früher war, ich war, wie viele Engländer waren nicht, die nicht in der Armee waren, wie viele Engländer waren in unserer Szene zum Beispiel, eine Handvoll, fünf Leute höchstens, ja. So
ja, ich spreche eher über die Zeit, sagen wir mal vor dem Zweiten Weltkrieg beispielsweise.
Berlin, so, ne, war ja 20er Jahre
ja, ja, und so. Ja, also ja. Was Besonderes hatte diese Stadt immer schon für Menschen, die anders tickten. Nur plötzlich war da so ein Zaun drum.
Dort Mauer.
Ja. Ja, Betonmauer. Genau, also so eingezäunt und von außen immer der Blick darauf, ja, die Exoten. Wir kommen auch gleich dazu.
Das war wichtig,
dass wir uns dieses mittelalte Berlin genauer angucken, denn da bist du wirklich Pate und Zeuge und Mitwirkender. Aber nochmal, beschreib doch mal in 2, 3 Sätzen Berlin heute.
Berlin ist der Ort, wo du dich selber realisieren kannst, wo du dich selber erfahren kannst, wer du bist. Finde ich, also so eine Entdeckungsreise für sich selber. Also,
woran liegt das? Weil man konfrontiert wird?
Nicht unbedingt, weil man einfach Gleichgesinnte findet, so einfach hier, die auch hierher geflüchtet sind, weil sie zu Hause sich irgendwie Außenseiter sind. Und hier sind sie nicht so unbedingt so die Außenseiter, sondern die sind die Berliner. Und dieser offene, für die meisten, ja, so für die offene Offenheit dieser Stadt, war Berlin hat immer so gezeigt, eine gewisse Offenheit, eine gewisse so Selbstbestimmtheit irgendwie, ja, so dass es irgendwie so, ich mag das und ich will das. Ich kann das aber nicht zu Hause machen, aber ich kann das in Berlin machen. Und so ist das, so ist es.
Es ist kein Platz, um anzukommen, ne?
Das war, würde ich nicht sagen. Also für mich war das auf jeden Fall der Ort. Ich meine, guck mal, ich bin hier seit 1978, ich bin nie weg. Für mich ist Berlin Paradies. Ja, also es erfüllt immer noch alles, was ich eigentlich von meinem Leben erwarte eigentlich.
Was erwartest du von deinem Leben?
Ja, so, dass ich so viele Schauplattenladen gehen kann. Ich habe nicht so, ich also zum Beispiel, das ist wichtig für mich. Ja, so ich brauche einen Ort, wo es einen Plattenladen gibt. Ich finde, eine Stadt ohne Plattenladen ist für mich total uninteressant.
Und das hat sich auch nicht verändert seit der digitalen Revolution. Nein. Nach wie vor ist es Vinyl. Das ist nach wie vor der kleine Plattenladen, in den du gehst und wo du dann durchblätterst und die Cover haben eine Schutzhülle und man sagt, darf ich hier mal rein? Hören und so?
Ich bin nach Berlin gekommen, um Schallplatten zu kaufen.
Ja.
Ich bin hier geblieben.
Ich
hatte keine andere Absicht, einfach für ein paar Tage hier in Berlin zu bleiben, ein paar Schallplatten kaufen und nach Hause fahren. Aber ich habe entdeckt, hier ist eine ganz andere Stadt. Mhm. Was ich erwartet habe von Berlin alleine. Also diese Fantasie Berlin von David Bowie oder so irgendwie war dann plötzlich im Gesehen ganz, ganz anderer Ort.
Du warst in David Bowies Wohnung.
Ja, ich war in der schönen Berlin.
Und auch das war ein ganz anderer Ort, als du es dir vorgestellt hast.
Auf jeden Fall. Ich habe gedacht, das ist irgendwie so, komm in so eine Künstlerwohnung, irgendwie total schick und so. Und es war ganz, ganz, ganz normal. Es war so normale, ganz billige Auslegeware und so ganz billige Tapete aus den 70er Jahren. Mit so ein psychedelisches Muster drauf, so kupferfarbene Blümchen und so. Ich dachte so, das ist David Bowies Wohnung, ich glaube es nicht.
Aber das hat er bestimmt, ich weiß ja nicht, wie lange er hier gelebt hat, das wird ja immer so hochgehängt, ne? Dass man so, oh, David Bowie war hier, oh, was, David Bowie war hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er diese Wohnung renoviert hat, bevor er eingezogen ist. Wahrscheinlich ist er einfach in so einen Raum gezogen, der genau schon immer so aussah. Ja,
ja.
Die Küche hat er renoviert,
das weißt du? Ja, die Küche hat er renoviert. Das Einzige, was ich gesehen habe, weil das eigentlich Küche war, wahrscheinlich nicht so, wie er das haben wollte oder so. Aber die Küche war schon renoviert, aber das einzige Zimmer.
Ja, so okay. Also du hast sehr gelitten, muss man dazu sagen, bei der Auswahl der Musikliste.
Ich habe sehr gelitten.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Es geht vielen Musikerinnen und Musikern so, aber wenn man sich so leidenschaftlich mit Musik auseinandersetzt wie du, dann muss das ganz furchtbar sein. Aber du hast es geschafft. Du hast uns 3-mal mehr Songs geschickt, als wir spielen können. Wir haben eine willkürliche Auswahl getroffen und es geht los mit Roxy Music featuring Brian Eno. Virginia Plain.
Roxy Music war die erste Band, die ich live gesehen habe. Ich war 14 und ich wollte unbedingt zu diesem Konzert gehen. Und ich wusste, dass ich das eigentlich wirklich nicht hin durfte. Ja? Und habe ich irgendwie so dann, eigentlich dachte ich nicht, wie komme ich da rein? Ich bin 14. Ja? Ich bin da hingefahren in meiner Schuluniform. Und ich habe einfach rumgehangen und gesehen, irgendwie so diese Leute mit irgendwie so Sachen rein und rausgetragen haben. Und ich habe einfach nur gesagt, so, brauchst du Hilfe? Und der eine hat mich angeguckt und meinte so, ja komm, ja kannst du trag mal das rein.
Toll.
Dann bin ich reingegangen, ich war dann drin. Und dann bin ich nicht mehr rausgegangen. Und ich glaube, dass die anderen Leute, die da gearbeitet haben, haben gedacht, ich bin der Sohn von einer von den Heavies da, die einfach so umgearbeitet hat. Weil keiner hat mich irgendwie angesprochen oder sonst was gesagt. Du willst was trinken oder nichts. Ich habe einfach nur rumabgehangen und dann gewartet, bis das Konzert dann stattfindet. Ich habe da so alles gesehen, so Soundcheck. Aber ich habe Roxy Music Soundcheck nicht gesehen. Ja, das habe ich nicht gesehen. Aber ich habe die Vorband war New York Dolls. Mhm. Dachte ich mir, das sieht also wie so eine billige Abklatsch von Rolling Stones. Es hat mich überhaupt nicht interessiert. Aber das war irgendwie ein ganz, ganz reizende Moment. Irgendwie, ich habe da gestanden, wo Brian Eno gestanden hat, irgendwie auf der Seite von der Bühne, weil ich wollte sehen, was macht er denn eigentlich mit dieser Synthesizer? So, so diese Tapes und so Bänder, hat er, Tonbänder. Und er kam irgendwie mit so Federn und irgendwie so mit so vielfarbener Haare. Und es war schon für mich ein sehr beängstiger Abend.
Beängstigend?
Ja, weil alle Leute da waren erwachsen. Und die waren alle, die haben die Hände gerieben über dieser kleine Junge, der in seiner Schuluniform da steht, in dieser Schattenwelt da. Das war für die dann so, vielleicht was Leckeres, ich weiß es nicht.
Ja,
so,
bist du?
So, die Fans von Roxy Music waren viele sehr, wie heute man sagen würde, flamboyant. Ja, so, die haben sich getragen, so Schminke und so Glitter und so weiter. Und ich war da in meiner Schuluniform. Sie wussten ganz genau, dass.
Also du hast da irgendwas gespürt, aber das ist nicht passiert.
Nein,
also,
es ist nichts passiert. Ja. Nein, nichts passiert, aber ich habe das gespürt. Ja, so, und ich dachte, das ist eine andere Welt hier.
Radio 1, die Hörbar Rust, das waren Roxy Music mitgebracht von Mark Reeder. Wie stellst du dich am liebsten vor? Oder sagen wir, wenn du in ein Hotel eincheckst, was schreibst du in dieses Feld, wo da steht Beruf?
Ja, ich schreibe Musikproduzent.
Musikproduzent. Gut. Zur Welt gekommen 1958 in Manchester im kalten Januar als Mark William. Aber nicht alleine, immerhin. Kalter Januar, aber du hattest eine Zwillingsschwester oder hast eine Zwillingsschwester.
Genau.
Dein Vater fuhr zur See.
Ja, mein Vater war Matrose.
War er oft nicht zu Hause? Also ist es dann so gewesen, dass er wochenlang dann unterwegs war?
Genau. Er war wochenlang, er war auch nicht so unsere Geburt da. Er war nicht da, was meine Mutter uns zur Welt gebracht hat. Er war irgendwie auf hohen See. Wir waren einen Monat zu früh. Ja.
Ja, dann kann man ihm das gar nicht vorwerfen.
Nee, der hat das nicht irgendwie absichtlich gehabt, weg zu sein. Plötzlich waren wir da. Und er war sehr oft, als wir kleine Kinder waren, war er sehr oft irgendwie unterwegs. Mein Vater war in der Handelsmarine, er war nicht in der Kriegsmarine, er war in der Handelsmarine. Und so irgendwie auch die ganze Zeit. Der ist mit 14 auch aufgehauen von zu Hause.
Oh, das ist sehr jung.
Sehr jung, ist zur See gegangen und hat irgendwie die ganze Welt angesehen.
Ich wollte gerade fragen, was hast du von ihm? Was denkst du, diese Neugier?
Diese Reiselust.
Ja?
Ja, auf jeden Fall diese Reiselust und Neugier für andere Kulturen. Mein Vater natürlich als Matrose, nachdem das aus der Marine rauskam, hat er dann uns immer Geschichten erzählt von dieser Reisen, was er mitgemacht hat. Sachen, die man eigentlich heute ja nicht vorstellen kann, wie es damals war, auch vor dem Krieg.
Was fällt dir, so, hast du noch eine Geschichte, die dir einfällt?
Er war 2 Wochen vor dem Kriegsausbruch war in Hamburg. Und er hat Nazi-Deutschland erlebt, hautnah, irgendwie so, versucht irgendwie so in der Kneipe was zu trinken. Und sie haben diese englischen Matrosen kein Bier verkauft. Die durften nur Schnaps trinken. Und mein Vater ging irgendwie nach oben, hörte irgendwie so Geräusche oben, und da saßen so ein Tisch voller Dänen und die haben alle Bier getrunken. Und mein Vater meinte, wieso dürfen die Dänen Bier trinken und wir nicht? Ihr seid Engländer, ihr dürft kein Bier trinken. Und so, und so, mein Vater hat das erlebt. Und dann mein Vater war 2 Wochen nach dem Zweiten Weltkrieg zu Ende war er auch wieder in Hamburg. Und er hat erzählt, er hat sich total gefreut, wie Hamburg wieder zu sehen, weil es so eine tolle Stadt sei. So, und er kam da an, es waren nur schwarze Ruinen, alles ausgebrannt. Und mein Vater hat diese Realisation war für meinen Vater sehr, sehr gravierend. Also, das, auf See hat er schon Kriegserlebnisse gehabt, Schiffe von Freunden so versunken, gleich vor seinen Augen, von U-Boote versunken und so. Er war selbst bombardiert in Algerien, hat irgendwie so, sein Schiff ist gesunken, irgendwie wurde von Italienern gebombt. Und er hat irgendwie so über diesen ganzen Krieg irgendwie so ein ganz anderes Bild, weil er hat das ganz hautnah irgendwie erlebt. Und das hat er versucht, uns zu transportieren als Kinder, so, wenn wir Kriegsfilme geguckt haben und so weiter. Mein Vater war sehr, sehr spezifisch über diese ganze Geschichte, so, was Krieg eigentlich am Ende bedeutet. so für uns. Und das hat mich so mein ganzes Leben lang geprägt.
Was doppelt interessant ist, weil deine Mutter in der Rüstungsindustrie gearbeitet hat.
Ja, meine Mutter war in die erste Gruppe von Frauen. Sie durften die die Flugzeugspitzen von den Bombern bauen. Und sie kam mit ihr, meine Mutter hat eigentlich die Luftabwehrkanonen, die Patronen für diese Luftabwehrkanonen hat sie gemacht erstmal. Und dann wurde sie die ausgewählt, irgendwie in diese Flugzeugindustrie einzusteigen. Und die kam dann hin zu den Avros, was hieß das? Irgendwie, die haben die Lancaster Bomber gebaut in Manchester. Die kamen da hin und die ganze Arbeit haben alle so gepfiffen und so, wow, so junge Frauen und so. Und die dachten, die kommen da einfach nur zum Besuch. Und der Vorarbeiter meinte, nee, die sind hier zum Arbeiten. Und sie musste zeigen, wie sie arbeitet. Und die alle haben gesagt, na, auf keinen Fall. Sie haben sofort gestreikt, mussten sie an Winston Churchill irgendwie so einen Brief, so ein Telegramm schicken. Und Winston Churchill hat ein Telegramm zurückgeschickt, dass er, diese Frauen mussten auf alle Fälle in die Industrie rein. Die mussten ihr auf alle Fälle zeigen, was sie eigentlich zu tun haben müssen. Sie werden euch ersetzen. So. Und war dann damit Schluss. Und dann haben sie meine Mutter dann gezeigt, wie man so diese Flugzeuge baut. Ja, meine Eltern waren sehr, sehr passifistisch.
Ja, es ist interessant, weil beide haben aktive Rollen im Krieg spielen müssen oder gespielt. Und
mein Vater hat ein Flugzeug abgeschossen von den Deutschen, der sein Schiff angegriffen hat, hat dafür einen Orden gekriegt, ja. Das hat mein Vater sein ganzes Leben lang irgendwie so beschäftigt, ja, dass er diese Menschen getötet hat. Zwangsweise, musste. Ja, die waren mit dem Schiff attackiert.
Das glaube ich. Ja. Also ich meine, der Krieg ist momentan so nah und so wie lange nicht. Ja, also und wie du gerade sagst, dass dein Vater, der ja ein kluger und sensibler Mann gewesen zu sein scheint, der dann nach Hamburg kommt und in dem Moment, in dem er die kaputte Stadt sieht, realisiert, was Krieg auch ist. Ne? Also Krieg kann ja abstrakt sein, solange man nicht selbst sieht, was da passiert. Und momentan ist gerade wieder so eine Zeit da, wo ich denke, wow, warum herrscht so wenig Respekt davor, vor dem, was passieren kann? Hm. Warum kümmern wir uns als große Gesellschaft nicht mehr darum, zu sagen, wow, es ist so lange friedlich gewesen hier, in diesem Land, wir müssen die Demokratie stärken. Es gibt so viele einzelne Strömungen, die sich gerade Gehör verschaffen wollen und die gerade so dagegen schießen. Wie nimmst du das wahr?
Ich bin sehr aktiv dabei, so muss ich sagen.
Was heißt das?
Wir müssen unsere Wege, wie wir denken, wir müssen verändern eigentlich. Weil wir sind eigentlich in der 21. Jahrhundert und wir kommen jetzt langsam auf das nächste Hälfte, ja. Wir kommen auf 25 Jahre. Das ist ein Vierteljahrhundert. Und dieses Jahr 2024 wird ein sehr, sehr, sehr entscheidendes Jahr für uns alle. Nicht nur für ein paar, sondern für uns alle. Und das hängt mit ganz, ganz vielen Sachen zusammen, diese politische Welt, was da draußen steht. Ich finde, dass wir müssen unser Denkweise ändern, wie wir denken. Weil, Wir machen genau die gleichen Fehler, wie wir immer gemacht haben. Eigentlich sind wir eigentlich intelligente 21. Jahrhundert Menschen mit so wahnsinnig vielen Möglichkeiten. Und wir vermasseln das, indem dass wir genau das Gleiche machen, wie wir in der 20. Jahrhundert oder 18.
History repeating.
So, wir haben nichts gelernt. Und wir müssen was lernen daraus. Wie wollen wir die Zukunft sehen? Wie wollen wir in die Zukunft gehen? Die Zukunft gestalten wir. Nicht irgendwas anders. Wir gestalten diese Zukunft. Und wir müssen das irgendwie so vorbereiten für die nächste Generation und die nächste. Und sie sollen irgendwie auf uns gucken und sagen so, die haben irgendwie alles getan, was man tun konnte. Nicht dieser altmodische 20. Jahrhundert, so Kriegsquatsch. So, wenn man sieht, wie viel Geld investiert wurde in Waffen und Technologien, die man sich irgendwie so gegenseitig auslöscht. Wenn man nur diese Gelder und Technologien und Ideen in das Wohlbefinden der Menschheit, dann würden wir dieses Problem nicht vielleicht so stark haben. Sicherlich wird es für immer eine Rivalität geben zwischen der und der. Es gibt das in der Musik schon. Ja? Fußball gibt es auf jeden Fall Rivalitäten. Aber wir müssen irgendwie umdenken ein bisschen. Und so muss man dann die Zukunft gestalten, finde ich.
Wie schön, dass wir passenden Song dafür haben. Und was für ein Zufall, dass er auch noch von dir kommt. Ich wollte ihn eigentlich am Ende der Sendung spielen, aber jetzt ziehen wir ihn einfach vor. Lovers of the World. Wir hören ihn erstmal, danach kannst du ja sagen, was das für ein Lied, was es mit diesem Lied auf sich hat.
Ja.
Produzent, Autor, Schauspieler Mark Reeder ist heute hier zu Gast. Das Lied, das wir gerade gehört haben, hat was mit deinem pazifistischen Denken zu tun. Also ist es ein pazifistisches Denken? Glaubst du,
ja,
dass
natürlich.
Das?
Ja. Mhm. Wir haben das eigentlich, das Lied schon, wann habe ich das geschrieben? 1986, nach Tschernobyl. Und ich habe das irgendwie so in der Schublade. Eigentlich wollte ich das irgendwie als Shark Vegas Song veröffentlichen.
Das war eine Band, die du mal hattest, nachdem ihr die Unbekannten geheißen habt, seid ihr Shark Vegas geworden.
Wir haben uns dann umgenannt, weil keiner irgendwie die Unbekannten sagen konnte außerhalb Deutschlands. Und wenn man so erfolgreich haben will in anderen Ländern, muss man irgendwie was ausdenken. So habe ich gesagt, wir machen eine neue Band, wir können auch ein bisschen neue Musik machen, eine andere Stilrichtung, weil es mehr elektronisch denn sein kann. Und so haben wir unseren Namen dann geändert. Von die Unbekannten in Shark Vegas. Yeah. Es waren die gleichen Leute, okay. Es war nur ein anderer Bandname, ein anderer Marke. So. Und wir haben dieses Lied geschrieben nach Tschernobyl eigentlich, aber es war eine ganz andere Gestaltung von dieser Track, ja, kann man sagen. Und dann irgendwie, als ich MFS machte.
Das ist dein Musiklabel.
Mein Label, Mastermind for Success, als ich das gegründet habe. Die Leute von der Amiga wollten das unbedingt, dass ich das rausbringe als Platte. Also, ich habe ein anderes Projekt in der Zwischenzeit gehabt, Alien Nation, und habe ich dann diese Platte dann einfach gemacht. Nicht wirklich wollte ich das, aber wir haben das dann getan, weil die das wollte. Und dann lag das irgendwie so 20, 30 Jahre in der Schublade. So. Und ich dachte, eigentlich die Texte von diesem Song, eigentlich ist mehr relevant mit heutigen Zeiten, als es vielleicht irgendwie in den Anfang der 90er waren. Weil Anfang der 90er hatten wir eine ganz andere Situation. Plötzlich hatten wir keinen Kalten Krieg mehr. Wir hatten keine Gespenst der Holocaust, nukleare Holocaust, der über uns gehangen haben.
Das war noch anders. Also es gab wirklich diese Gefahr und diese Angst vor dem Dritten Weltkrieg in den,
Alle unsere Szene waren eigentlich damit beschäftigt, das irgendwie so jetzt was zu machen, weil morgen existieren wir nicht mehr.
Das war in den 80er.
Das waren die 80er. Mhm. Aber mit der 90er, mit der Fall der Mauer und der Öffnung der Stadt war plötzlich eine Hoffnung, ein Optimismus, ein Trieb irgendwie so, jetzt können wir die Welt gestalten, genauso wie wir das wollen. Techno hat irgendwie die ganzen Massen plötzlich irgendwie so Klick gemacht, hat eine ganze Masse von Leuten irgendwie angezogen, besonders die Leute aus dem Osten. Und das war so ein ganz wichtiger Moment, irgendwie plötzlich dieser Druck vom Lebensende durch einen Knopfdruck war weg. Und man konnte irgendwie so die 90er irgendwie ganz anders gestalten. Die 90er waren sehr, sehr optimistisch und positiv treibende Dekade. Ja. Und dann war das dann irgendwie 2001 dann zu Ende. Diese Blase von Hoffnung war weg. Es war weg. Und seitdem war so für den nächsten 24 Jahren hängen wir in diesem Kreis. Und wir müssen raus. Ja. Wir müssen raus aus diesem Kreis. Und das Lovers of the World ist einfach so eine Art Antrieb, ja, so dass die Leute, ich hoffe, dass die das hören und verstehen, was da gemeint ist in dem Song. Wir müssen das alles in den Angriff nehmen. Wir können nicht warten, dass jemand anders das für uns tut.
Was genau müssen wir in Angriff nehmen?
Wir müssen unsere Denkweise ändern.
Gut,
unsere Denkweise müssen wir ändern.
Wie denken wir? Wie sollten wir denken?
Wir denken in eine archaische Welt, in eine Welt vor Mittelalter, so eigentlich.
Also das ist möglicherweise ja im Wesen, könnte man sagen, des Menschen verankert, dieses Wettbewerbsfreudige. dieses Konkurrenzdenken, was du eben schon angesprochen hast. Es gibt viele Menschen, die nicht an den Pazifismus glauben.
Gibt's.
Natürlich profitieren sie da auch von, aber im Zuge der einer gewissen Zivilisation könnte man ja davon ausgehen, dass wir dazulernen, dass sich die Geschichte eben nicht wiederholt. Nur wie muss sich dann unser Denken ändern? Wie müssten wir das anstellen?
Wir haben einen so einen Punkt in unserer Existenz erreicht. Da war irgendwie, vorher war das matriarchale Gesellschaft. So, dann irgendwann haben die Männer gesagt, wir müssen auch den Hebel haben. Wir müssen das irgendwie steuern alles. Und plötzlich war die Frau leider entmächtet und war dann nicht nur, die war nicht denn das Mutter von alles, sondern es war einfach so die Frau. Seitdem ist das Problem eigentlich, seit diesem Problem. Und das müssen wir ändern. Das, unsere Denkweise. Wir haben schon angefangen in diese letzten Zeiten irgendwie über die Gleichberechtigung von Frauen und so weiter und so weiter. Leider durch Sachen so wie Harvey Weinstein und sowas oder alle, wie die alle heißen, ja, diese Leute, die einfach so ihre Machtposition über Frauen irgendwie schamlos ausgenutzt haben. Das muss weg. Diese Denkweise, dass Männer sind besser als Frauenwelt, muss weg. Ja.
Also ich habe gerade Schweißperlen auf der Stirn, weil ich mich auch so freue, dass du das als Mann sagst.
Wir müssen das ändern. Also für mich war das immer sehr wichtig. Ich bin mit einer Zwillingsschwester aufgewachsen. Wir haben alles geteilt. Wir waren alle gleichberechtigt. Und meine Eltern waren sehr, sehr in dem Sinne, die haben nicht strikt, so, das klingt so aggressiv, aber so, die waren sehr strebend zu sehen, dass wir uns gleich gezogen wurde.
Dass wir gleich behandelt wurden.
Gleich behandelt wurden. Mhm. Und so habe ich das auch dann von meinen Eltern auch dann verstanden. Ja, so diese Gleichberechtigung so, war so ganz wichtig. Und als ich nach Berlin kam, das hat mich irgendwie so eine ganz andere Version von Gleichberechtigung irgendwie so gezeigt. Weil die hauptsächliche Männer, die ich getroffen habe hier, waren eher aus der Schulenszene. Und es war so eine ganz andere Angehensweise, was Mann bedeutet und so. Und das hat mich schon so zum Nachdenken gebracht. Und da, dass ich irgendwie so ein Fan von Geschichten bin und so Geschichte in sich, irgendwie gar alte Geschichte, habe ich mich irgendwie sehr viel mich damit beschäftigt und dann gesehen, also früher hatten wir die weibliche Form.
Wann war das? Also wann war das Matriarchat? Wann gab's das? Ganz kurz zur Einordnung.
Für die Urmenschen so, ja, die nicht Neandertaler, vielleicht auch die auch, ja, aber so zu dieser Zeit, es war so. Und dann irgendwann kam ein Punkt, wo andere wahrscheinlich Bewaffnete kam an und haben gesagt, so jetzt läuft's so, wie wir das wollen. Und da war das dann diese matriarchale Welt denn abgeschafft durch einen militanten Akt.
Also körperliche Überlegenheit wird es ja immer schon gegeben haben. So sehr wir uns wünschen, dass es eine Gleichheit gibt. Gleichheit, das möchte ich auch nochmal sagen, heißt nicht gleich machen. Also ich liebe die Unterschiede und ich glaube, die meisten Menschen, die sagen, ich würde mir eine Gleichstellung wünschen, das wird ja oft, das ist so ein Totschlagargument, guck mal, wieder so ein militantes Wort, dass es so heißt, ja, ihr wollt, dass alles gleich ist. Darum geht es überhaupt nicht. Ja? Es geht um gleiche Grundvoraussetzungen und eine Frau kann ein Arschloch sein und ein Mann kann ein Arschloch sein. Natürlich. Und eine Frau kann sehr dumm sein und sich sehr dumm und sehr verantwortungslos verhalten und ein Mann kann das auch. Und das sehen wir mehr und beobachten es mehr, weil mehr Männer in diesen Machtpositionen sind.
Wir hatten früher Margaret Thatcher, der war so ein wunderbares Beispiel von einer, der sich irgendwie so sehr männlich in ihrer Art. So,
naja, was so, ist männlich? Ja, ne? Was ist denn männlich?
Sie dachte,
also was wir mal irgendwann als männlich definiert haben, oder?
Genau, dieses so, wir haben das irgendwie so hochparodiert, irgendwie das anzugtragende Margaret Thatcher, die sehr, sehr militant war in ihrem Denken. So ich, so bestimmt, so. Das meine ich nicht. So in diese Waffen gleichberechtigt, eine Frau muss so gleich wie ein Mann. Es geht um, dass man eine Akzeptanz hat. So, diese Person ist so, wie
dass
sie
Menschen sind, wie sie sind, solange sie anderen nicht schaden damit. So, das ist das, das könnte man festhalten.
Genau das.
Tja, wie kriege ich da jetzt einen Übergang hin? Ich glaube, es ist im Übrigen auch die Premiere, die Weltpremiere. Bei einer 21 Jahre alten Sendung kann man schon von einer Premiere sprechen. Boney M. hast du mitgebracht. Ja. Daddy Cool, das ist so. Also hätte ich niemals gedacht, aber die Geschichte dahinter ist schön.
Ja, das war eigentlich meine erste Reise nach Deutschland. War 1976. Und diese Platte ist anscheinend gerade rausgekommen und war gerade in den Charts oder so. Aber diese Platte verfolgte mich überall, wo ich hinging. Und so, ich habe getrampt durch Deutschland und wirklich in jeder Café, in jeder Bar, in jeder Auto lief diese Platte. Ich kam nicht weg. Was ist das für eine Musik? Mhm. So, es war so eine Art Disco-Musik, aber anders als die Disco-Musik, die ich kannte aus England. Und es war eigentlich relativ, also in sich richtig gut produziert, ja, also es klingt total super, die Platte. Und dann dachte ich mir so, ich breche dieser Flug oder sowas, was mich Gespenst, die mich die ganze Zeit durch Deutschland verfolgt. Weil eigentlich, so musst du dir vorstellen, ich hatte von deutscher Musik irgendwie so ein ganz anderes Bild. Also ich habe so von 1900 irgendwie so Anfang der 70er, also 72 angefangen, so Krautrockplatten zu kaufen. Mhm. Die waren so irre schwer zu bekommen in England, Krautrockplatten, so deutsche Platten, ja, so generell. Und ich habe irgendwie so, mein local Laden war Virgin Records und die hatten irgendwie einen Deal, glaube ich, mit irgendwie so ein paar deutsche Bands und da haben sie eine Faustplatte rausgebracht und das war so eine Offenbarung, ja, das war sowieso, wow, was ist das? Und so natürlich, so ich bin nach Deutschland gekommen, um so eine Platten zu kaufen, ja, so eher so früher Tangerine Dream Platten und dann so ist Klaus Schulze und so. Und dann kommt Boney M. und diese ganze Zeit verfolgt er mich überall. Und dachte ich mir, okay, dann kaufe ich mir die Platte und dann kann ich dieser Flug
dann
berechnen.
Kannst du den, ja.
Und dann ging ich nach Hause und zwei oder drei Wochen später war das auch in England in der Charts. Das war so. No way.
Und was mir so leid tut, ist, dass du als Engländer ja diese Texte auch verstehen musst, ob du willst oder nicht. Weil ich meine, wir konnten immer lautmalerisch mitsingen, I'm crazy like a fool. Ich bin verrückt wie ein, was, I'm crazy like a fool. Was ist das? How about daddy cool? Und ich meine, wenn wir noch ganz kurz einen kleinen Abbinder machen zum Patriarchat. Guck dir diesen Typen an, ich meine das Plattencover, dieser Typ, der da steht und die drei Frauen, die sich in Ketten, glaube ich, oder ich weiß nicht, meinetwegen LP, auch Disco, ja. auf dem Boden räkeln, alles klar.
Politically incorrect und vor allem das, er selber hat der Iranischen
gar nichts,
gemacht, auch nur so rumgehampelt. Die Frauen waren das, die Frauen waren Boney M, alle Stimmen.
Ja. Ja. Und das war Frank Farian, genau. Ja, ja. Aber gut, dann hören wir jetzt, ob sie wollen oder nicht, Boney M, Daddy Cool.
She's crazy like a fool.
What about Daddy Cool?
Radio1.de. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, war das jetzt gerade die Adresse. Zu Gast ist der unter anderem Musikproduzent Mark Reeder, der Ende der 70er nach Berlin kam und seitdem in dieser Stadt klebt und der ganz empfindlich Einfluss auf vieles dort genommen hat, was große und kleine musikalische Revolutionen anging. Aber gehen wir nochmal zurück ins Manchester, in das Manchester deiner Kindheit und Jugend. Manchester war ja eine blühende Industriemetropole. Ich weiß nicht genau, wie lange, aber als du auf die Welt kamst, war es das schon nicht mehr, glaube ich, oder?
Es begann da zu brocheln, sagen wir so. Ja.
Gut, aber das war nicht deine Schuld.
Nee, aber es ist irgendwie so, es zu Ende ging das wirklich so Ende der 60er, Anfang der 70er. Ah, ja. So, als sie die Betriebe dann plötzlich irgendwie so ausgelagert haben. Die haben einfach nur so gesagt, so jetzt ist Schluss. von einer Woche auf den anderen. Und dann waren die Leute dann plötzlich alle arbeitslos und dann irgendwie so sind, haben sie das irgendwie verfrachtet nach Pakistan oder so. Oder? Und dann die Leute haben keine Arbeit und keine Alternative zum Arbeiten. Keiner hat die geschützt oder sowas und gesagt, so, das geht nicht. Und da gab es irgendwie endlich jeden Tag Streik, Generalstreik. Plötzlich die ganze, alles ging streite, so. Alles, was du dir vorstellen kannst, alle in Solidarität, mit der Solidarität, mit der Solidarität. Irgendwie hast du kein Gas, kein Strom, keine Müllabfuhr, gar nichts, keine Erzeugnisse in der Supermarkt, keine Lieferungen, gar nichts. Alle gingen in Streik, keine Bergarbeiter, alle streikten, alle gleichzeitig. So.
Wie lange?
Jahrelang.
Naja, irgendwann Jahre wird lang. Es ja wieder.
Es war mal ein bisschen besser, und dann mal ein bisschen schlechter.
Du hast ja zwischendurch Strom und Lebensmittel gekriegt.
Es war so, teilweise hast du, ich habe meine Schulausgaben irgendwie zu Hause, habe ich bei Kerzenlicht gemacht. Winter haben sie besonders immer gestreikt, im Sommer weniger. Also im Sommer waren sie alle im Urlaub. Irgendwie haben sie aber Winter gestreikt. Und um zu zeigen, so ist Winter ohne Gas, ohne Strom, ohne alles. So. Und dann wir hatten früher sehr viel, also so viel Smog in der Stadt. Mhm. Man musste Masken tragen teilweise. Das ging dann alles irgendwie so. Die Leute werden irgendwie so hoffnungslos und die hatten keine Zukunftsvision mehr gehabt, weil welche Perspektive denn gibt es? Irgendwie in der Schule gibt es keine Perspektive. Da sagen sie, was, wenn du fertig bist mit der Schule, kannst du das und das und das. Es gab irgendwie so, ja, wenn du, wir zeigen sie, wie man eine Arbeitslosenformular irgendwie ausfüllt. So war das irgendwie so. Ich hatte total Glück. Ich wollte Grafiker werden. Ja, so dachte ich mir so, ich werde Werbegrafiker. Dann habe ich das studiert. Und ich habe teilweise dann in so einem Plattenladen im Wochenende gearbeitet, seit ich 14 war.
Dieser Virgin-Laden, den du eben schon
dieser kleine Virgin-Laden, der war sehr klein, die war 20 Quadratmeter. Und ich habe da gejobbt und meine Eltern haben beide, meine Mutter hat Teilzeit gearbeitet, mein Vater hat am Hafen gearbeitet, nach der Marine ging er an den Hafen, weil wir haben in Manchester eine der größten Binnenhäfen gehabt. Und wir hatten Jobs, aber die meisten Leute in unserer Straße, die bei den Fabriken in unser Stadtteil gearbeitet haben, die waren alle arbeitslos. Ja. Das war schon eine sehr, sehr harte Zeit. Und in der Schule, so in meinen Schuljahren, die waren sehr brutal. Die Lehrer waren alle, die waren alle irgendwie ehemalige Soldaten oder was weiß ich, Marine oder sonst was. Und sie waren alle natürlich irgendwie Post-Traumatic Stress Disorder hatten sie alle. So. Die haben alle das, ohne dass man das gewusst hat. Natürlich, zu dieser Zeit hat man überhaupt nicht nachgedacht, irgendwie, dass diese Männer, die jetzt uns die Schulkinder lehren mussten, alle irgendwie PTSD haben.
Also vom Krieg traumatisiert
sind. Genau, ja, genau. Aber so und so haben sie dann auch mit uns umgegangen. Die haben uns geschlagen, wo es so jede Möglichkeit war. Die haben uns geschlagen bis zum Oben hin. Und das war nicht nur meine Schule, sondern alle Schulen in Großbritannien waren so sehr brutal. Ja, sehr brutal. So, wenn du irgendwas Kleines gemacht hast, hast du auf den Finger gekriegt. Oder wenn du irgendwas richtig Böses gemacht hast, hast du am Arsch gekriegt. Das war richtig, richtig hart. Und du wächst in dieses System auf. Und es war irgendwie so, wir mussten alle natürlich Uniform tragen, Schuluniform tragen.
Das war was ich nicht schlecht finde, was ich heute...
Das war diese Gleichheit.
Was ich von der Idee her super finde.
Ja, ja. Das war ganz wichtig, ja, dass man konnte nicht irgendwie anerkennen, welche sind die rich Kids und welche sind die arme Kids, weil wir alle gleich angezogen waren. Ja, so,
aber man wusste es wahrscheinlich trotzdem, natürlich, oder?
Ja, natürlich, klar, klar. Aber von dem Äußerlichen hat man das nicht gleich erkannt. Aber das war ganz, ganz wichtig, dass diese Gleichberechtigung herrschte. War gut, war auch wichtig so. Und ich denke, dass meine Generation, obwohl wir in der Schule sehr brutal behandelt wurden und wo wir alle irgendwie so uniformiert sein mussten, ist alle, die ich kenne aus meiner Generation, wir sind alle ziemlich pazifistisch irgendwie so aufgewachsen mit so eine ganz andere Weltblick, ja. Und das finde ich irgendwie so in die jetzige Generationen nicht zu sehen. Die Leute haben wenig Respekt und die haben keine Manieren. Und das muss man irgendwie so eine Weg finden, wie wir die nächste Generation und zumindest belehren, dass das Gierige ist nicht der Weg. Wenn ich denke, so Politiker, die machen alle möglichen Versprechungen und so, aber eins versprechen sie nie, dass sie uns glücklich machen werden. Ja, sie versprechen uns irgendwie so Steuervergünstigungen oder irgendwelche so Subventionen oder sowas. Aber die versprechen nie, dass sie uns glücklich machen.
Ja, aber
streben an, unsere Gesellschaft so zu gestalten, dass wir alle glücklich sein können in irgendeiner Art und Weise. Dass wir uns alle dann das Gefühl haben, wir stützen uns gegenseitig. Weil nur dann ist der bessere Weg irgendwie vorhanden.
Jetzt könnte ich sagen, also ich bin eigentlich ganz dankbar dafür, dass Politiker das nicht versprechen, weil ich nicht wüsste, wie sie das einhalten sollten.
Die können das nicht, weil die können das nicht versprechen.
Ja gut, ich kann von Politikerinnen und Politikern erwarten, dass sie die Rahmenbedingungen schaffen für eine menschlichere, freundlichere Gesellschaft. Wobei das sehr philosophisch ist, finde ich. Ne? Das ist, wie willst du das bemessen? Woran willst du es festmachen?
Das geht nicht von heute auf morgen. Das geht nur um wahrscheinlich irgendwie Jahrzehnte. Hätten wir eigentlich 1990 damit anfangen, wären wir vielleicht jetzt in ganz anderer Situation. Es dauert eine Weile. Das geht nicht von heute auf morgen. Das geht über diese Evolution. Aber dieser Gedanke, dass man das ändert, das muss der Trieb sein.
Ja, und ich finde, dass das Wort Evolution hat sich jetzt hier gerade reingeschmuggelt. Die Evolution ist ziemlich eingeschnappt, weil sich niemand mehr um sie kümmert. Denn die Evolution hat immer gesagt, hey Leute, ich kriege das hin für euch, aber gebt mir Zeit. Das war die Evolution. Nur das, was jetzt passiert seit 20, 25 Jahren und was sich jetzt verselbstständigt hat, glaube ich, glaube nicht, dass die Evolution da noch eine Chance hat, hinterherzukommen. Es ist einfach wie im Schnellvorlauf. Ich weiß nicht, wie wir uns an all die Veränderungen gewöhnen sollen, die auf allen möglichen Ebenen gerade parallel zueinander stattfinden. Klar. Ich weiß es nicht.
Das ist nicht nur, man kann das nicht einfach beantworten. So. Es gibt keine Lösung, in dem Sinne so. Wir müssen erstmal unsere Denkweise ändern. Ja.
Wir hören jetzt David Bowie, dessen Tapete du ziemlich hässlich fandst, aber dafür hast du, glaube ich, seine Blume gegossen, irgendein Gummibaum. Sense of Doubt hören wir. Und zeitmäßig sind wir jetzt ungefähr 1977 und gleich geht's weiter.
Radio 1. Hörbar Brust.
Mark Reeder ist heute hier zu Gast. Das, was du eben erzählt hast über deine Kindheit und Jugend in Manchester, das ist schon mit diesen ganzen Streiks und möglicherweise auch Entbehrungen, mit dieser ganzen Strenge in der Schule. Würdest du, wenn du auf deine Kindheit und Jugend zurückblickst, sagen, dass du ein ängstliches Kind warst?
Nee, das würde ich nicht sagen.
Warst du zufrieden? Hattest du Freunde? Hast du viel mit anderen?
Ich habe ein paar Freunde. Die Kinder haben mich gehänselt in der Schule. So, ich war nicht irgendwie so der Sporttyp. Ich habe keinen Fußball gemocht und ich habe keinen Fußball gespielt. Also Fußball hat mich überhaupt nicht interessiert und es hat an jede interessiert. Aber ich war das nicht. Also Musik hat mich interessiert und ich war schräg. Ich habe nicht Musik, die aus dem Popradio lief, sondern ich habe irgendwie so obskure Progressive-Rock-Musik gehört.
Du hattest einen älteren Cousin, der dich da sensibilisiert hat, ne?
Genau. Ich musste mit ihm jede Wochenende im Plattenladen abhängen und Musik hören, die man nicht mehr im Radio lief. Und das hat mich irgendwie total beeindruckt und es war total interessant, es war ganz was anderes. Und natürlich so gehst du dann am nächsten Tag zur Schule und sagst so, oh, ich habe das gehört und die so, kenne ich nicht. Und du warst dann, ich war schon ganz Zeit Außenseite. Auch, ich bin mit 4,5 in die Schule gegangen, ja, weil ich meine Schwester konnte lesen und der Arzt hat gesagt, du musst in die Schule.
Mit 4,5?
Ja, wir waren in der Schule schon. Wir waren immer die Jüngsten in der Klasse.
Hast du gern gelernt?
Nee. Ich fand das irgendwie, ich habe mehr gelernt von den Büchern, die mir mein Vater mir gegeben hat, als was ich in der Schule gelernt habe. Da in der Schule hat man so bestimmte Sachen gelernt, die man auch lernen musste, so schreiben und lesen und so. Aber da am Ende dachte ich mir so, sie hätten uns Sachen geben, so Wissen geben, die man im Alltag verbrauchen kann und so. Weil alles, was wir eigentlich gelernt haben in der Schule, war uns zu schützen von den Lehrern. Aber irgendwie alles, was wir gemacht haben, war nicht wirklich irgendwie so brauchbar in unserer 70er Welt. Ja. Mhm. Und ich finde, das ist immer noch leider der Problem.
Ja, es ist natürlich auch schwierig, das Wissen der Menschheit, ich glaube, inzwischen verdoppelt es sich alle 2-3 Jahre, das war früher noch ganz anders. Die Frage ist wirklich, was soll so ein Bildungskanon sein? Was sollte man jungen Menschen auf jeden Fall mitgeben? Aber ich denke, ein Wissen zum Beispiel über den eigenen Körper gehört auf jeden Fall dazu. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre das auch zum Beispiel, wäre das sowas wie Kickboxen oder Taekwondo für Mädchen und für Jungen schon ganz früh. So, das ist so eine Art, ne? Also, dass man den Körper kennenlernt, dass man weiß, was Fairness ist und wenn
Respekt.
Man, ja, genau. Möglicherweise.
Sowas ist auch in sich generell irgendwie, sollte gelernt werden. Mm. So, ich finde, Fußball kann man woanders spielen.
Fußball ist bestimmt toll auch. Also Fußball kann dir auch Fairness beibringen und so weiter.
So,
ne?
Leute, dass sie das gut finden und mögen und so, aber für mich persönlich, es hat mich eigentlich nicht interessiert.
Was für ein Bild hattest du von Deutschland?
Ein anderes Bild, das ich entdeckt habe, kann man sagen. Also in unsere Kreise, wo meine Eltern gewohnt haben und wo wir als Kinder aufgewachsen sind, waren alle natürlich entweder vom Ersten Weltkrieg betroffen oder vom Zweiten Weltkrieg betroffen. Und Deutschland war Feind. Ja, Deutschland war Feindesland. So. Und man hat nur ein negatives, also präsent, war negativ, ja, so immer. Und wenn du mir so Fernsehen geguckt hast, Filme geguckt hast über Krieg, das war immer die Engländer oder die Amerikaner haben gewonnen und die Deutschen waren die Bösen. So bin ich aufgewachsen mit so einem Bild von Deutschland, ja. So, ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Dann plötzlich irgendwie höre ich diese Musik. Das ist so, ja. Das ist irgendwie, in Deutschland machen sie so eine Musik. So.
Reden wir jetzt von Krautrock,
instrumentaler Musik. Ich bin sehr, sehr leidenschaftlicher Instrumentalfan, ja. Und die hauptanliegende Musik, was ich irgendwie hören konnte, war alles irgendwie so instrumental, so lange Instrumentalstücke, so. Aber es war ganz anders als unsere Musik. Und das hat mich irgendwie so schon zum Nachdenken gebracht, wenn sie so, sie können alle irgendwie so elektronisch, ist alles elektronisch. Das Reise war bei uns sehr, sehr selten, sehr rar, sehr teuer. Ich habe einmal dann irgendwie so eine Deutsche gesehen. Also irgendwie, er war in einer roten Mercedes Cabriolet und er hat eine rote Lederjacke an und er hat so mit seiner blonden Frau und ich dachte, er war sonnenbraun. Ja, so,
das war
so.
Dieter Bohlen.
So. Es sah aus wie Dieter Bohlen, genau. So ein Typ mit so, aber er hat einen Schnauz. Ja. So ein typischer, irgendwie so Bayer oder sowas, keine Ahnung. Aber ich habe ihn gesehen und dachte ich mir so, das ist ein Deutscher. Ne? Er kann das irgendwie, so sieht er aus. So sieht Deutscher aus. Ne?
Oh Gott.
In Jeans und Cowboy-Stiefel und so. Und er fährt mit einer Mercedes Cabriolet. Kein Mensch, die ich kannte, konnte ein Mercedes Cabriolet so leisten, alleine andenken. Und so. Und hier steht er da mit diesem Auto. Und dachte ich dachte, die Deutschen haben den Krieg verloren. Das haben sie uns immer gesagt, die Deutschen haben den Krieg verloren. So, aber keine von uns hier in unserer Stadt kann irgendwie sowas leisten. So, wieso das? Ich habe meine Eltern gefragt, meine Mutter. So, ja, die haben den Krieg verloren. So, man hatte keine Vorstellung, wie Deutschland ist. So, dann als ich 76 meinen Ausweis gekriegt habe, meinen Reisepass, bin ich nach Deutschland gefahren und habe ich entdeckt.
Wirklich? So. Weil du wirklich, also...
Ich es wissen wollte.
Irgendwo habe ich gelesen, dass du zuerst in Pullach, also in Bayern, gelandet bist oder gelebt hast.
Also ich war in Pullach, ich war schon, weiß, was Pullach ist. Ja? Pullach ist so eine, da sitzt früher die Bundesnachrichtendienste. So in der.
Wieso bist du da?
Also das war einfach eine Stelle, ja, so eine Ankommensstelle. Also ich bin durch ganz Österreich und in der Schweiz und
bist
so getrennt überall. Ja. Dann habe ich da irgendwie so über das Winter da habe ich irgendwie so gedacht, okay, ich muss hier bleiben, so. Ist ein bisschen kalt irgendwie so. Und dann da war ich auch dann auch, aber so, das war einfach so ein so zwischen Stadion sozusagen, so ein paar.
Okay, du hast aber gar kein Deutsch gesprochen?
Nein, ich konnte nur Hände hoch sagen und Achtung raus.
Hände hoch und Achtung raus?
Ja, das war alles, was man von Kriegsfilmen gelernt hat. Ja? Das ist, kommst du nicht weit, wenn du so ein Brötchen kaufen willst.
Und es sprachen ja auch gar nicht so viele Leute so gut Englisch. Das hat sich ja sicherlich auch noch mal ein bisschen verschoben in den letzten Jahrzehnten.
Aber ne? Alle haben besser Englisch gesprochen als ich Deutsch.
Ja, okay, gut, ja. Dazu gehörte dann offenbar nicht so
aber
viel.
Aber als so für die ersten Reisen nach Deutschland, was ja. ich gemacht habe, natürlich, das ging so, es war okay so. Aber als ich in Berlin war, ich dachte mir, wie soll ich die Deutschen verstehen, wenn ich ihre Sprache nicht kann? Es ja. geht nicht. Diese Deutschland-Image, was ich habe, mein ganzes Leben lang irgendwie so immer eingeprägt bekommen, irgendwie über die Deutschen. Ich hatte kein einziges Deutsche gefunden, der so ist, wie dieses Bild war.
Dieses kantige,
Achtung, raus Deutsche, ja, so, das gab's nicht, in keinster Weise. Alle Leute waren super nett und super höflich und super irgendwie unterstützend auch noch und verständnisvoll und so. Und auch, man hatte gute Unterhaltung mit den Leuten gehabt über England, Deutschland, natürlich, klar, weil sie auch ein ganz anderes Bild von uns hatten, ja. Und dann dachte ich mir so, ich muss Deutsch lernen. Und dann habe ich gesagt zu allen, die ich begegnete in Berlin, rede nur mit mir auf Deutsch, ich will nicht irgendwie auf Englisch reden, also auch wenn ich das nicht wirklich verstehe, musst du vielleicht 10-mal wiederholen oder so, aber ich will diese Sprache lernen, weil sonst kann ich das die Mentalität nicht verstehen.
Du hast keinen Kurses gemacht oder so?
Nein, ich habe so gelernt, so. Ich habe so einfach so gelernt, so was Papagei.
Learning by talking oder by listening in dem Fall. Interessant. Wir spielen... Ha, das wird jetzt ein bisschen schwierig, weil die Songs, die wir jetzt haben, die brauchen eigentlich alle nochmal eine eigene Geschichte. Ich möchte an dieser Stelle auf etwas verweisen, was ich nachher nochmal wiederhole. Und zwar auf jeden Fall auf den Film B-Movie. Suchen Sie ihn, finden Sie ihn. Arte, bitte wiederholt ihn, was auch immer. B-Movie ist ein großartiger Film, in dem du sowohl als Schauspieler als auch als du selbst als auch als Drehbuchautor mitgewirkt hast und es Filmaufnahmen gibt, die von dir stammen. B-Movie, ganz wichtig über diese letzten Jahre vor der Maueröffnung und überhaupt und was danach passierte, Berlin, Musikszene, also wirklich sehr, sehr interessant, außergewöhnlich guter Film. Und ich möchte auf einen Podcast hinweisen, den du mit Sophia Wetzke gemacht hast, beziehungsweise produziert, genau.
Ja.
Der heißt Grenzgänger.
Genau.
Das sind 14 Teile insgesamt geworden, glaube ich.
13 plus 5 speziell
von. Ah, okay.
Ja.
Und ich habe mir 3 oder 4 Episoden angehört. Super spannend, ganz schön gemacht, sehr, sehr, sehr gut produziert, tolle Geschichten,
genau.
Tolle Zeitzeuginnen und Zeitzeugen von damals. Kann man sich jederzeit aus der ARD-Audiothek runterladen, Grenzgänger. So. Da erfährt man all das, was heute vielleicht nicht genug vertieft wird, weil du bist natürlich eine wandelnde Enzyklopädie und es ist fast ein bisschen verschenkt, dass wir jetzt über ganz andere, über Manchester und so weiter gesprochen haben und trotzdem hat es mich sehr interessiert und ich habe das auch noch sonst nirgendwo gelesen in deiner Biografie, insofern danke.
Keine fragt mich.
Ah, okay, gut. Wir hören jetzt Joy Division mit New Dawn Fades. Und wie wir das einordnen, dazu gleich mehr. Du kommst nach Berlin. Du kommst
also,
per Autostadt.
78 war das.
78.
Ja, im Sommer.
Du landest in Schöneberg. Das ist, muss man sagen, ein relativ zentraler Stadtteil für all diejenigen, die Berlin nicht so gut kennen. Ich wohne da, wir sind da jetzt auch. Im Grunde ist das seit vielen Jahrzehnten eher so, ja, ist Schöneberg so. Nichts Aufregendes. Die besseren Cafés gibt es woanders. Die aufregenden Clubs gibt es woanders. Das hier ist eigentlich ein verhältnismäßig, ich will nicht sagen langweiliger, aber keinesfalls aufregender Bezirk. Das war früher anders.
Ja.
Hier, das hier war der Bezirk, in dem Die Szene tobte. Es gab hier die Läden wie den Dschungel, wie das Risiko. Hier gab es die Hausbesetzer-Szene. Und genau da bist du reingeschwemmt worden, wenn man so will.
Nein und nein. Also eigentlich gab es nicht sowas, was ich eigentlich ankam. Ja, es gab's Dschungel gab's schon an der Winterfeldplatz. Ist das jetzt, heißt es Slumberland? Und das war ein ehemaliger Kindergarten, glaube ich. Und das war irgendwie so, die ganze Wände waren alle mit so Dschungelbuchfiguren bemalt für die Kinder. Deswegen hieß es Dschungel.
Ach, okay.
Ja. Und es war, ich war in der Winterfeldstraße 24 gewohnt und das war direkt gegenüber von der Vermeldeamt. Und ich konnte dann, es war so ein großes 20er-Jahre-Bau, ganz tolles Gebäude.
Aber es war besetzt, oder?
Nein, das war nicht besetzt, das Haus. Das Haus sollte abgerissen werden.
Ach
und
so.
Der Fahrer war ein Student, der mich nach Berlin gebracht hat. Und er hat in diesem Haus gewohnt, in einer WG. Und die WG sollte umgesetzt werden, aber sie haben für die keine Umsatzwohnung gefunden. Also waren sie immer noch im Haus. Das Haus sollte abgerissen werden. Und der fragte mich so, wo willst du denn heute pennen und so. Und ich meinte, keine Ahnung, ich finde irgendwas. Und er meinte, ja, kannst du bei uns pennen. Und dann habe ich dann irgendwie mit denen irgendwie so eine Weile irgendwie so in ihrer WG gewohnt. Und dann meinte er so, ja, oben ist frei, da kannst du da reingehen. Wir haben dann Dietrich weg, du kannst da rein. Und dann bin ich da reingegangen, um zu sehen, was ist das für eine Wohnung. Und es war so eine tolle Wohnung mit Stücken der Decke und Parkettfußboden, eine weiße Marmorbad. Und so, ich dachte, wow, das ist ein Palast, ja, so, ich komme aus Manchester, aus dem Council House, ja, so Sozialbauwohnung. Und plötzlich habe ich in einer 4 Meter hohe Decke und es war ganz toll und ich so, mit Balkon. Und ich dachte so, okay, ich kann hier wohnen und so. Dachte ich mir so, wirklich 2 Wochen, keine Ahnung. Und ich war 8 Monate. Und dann irgendwie so.
Und hast
dann,
nichts dafür bezahlt?
Natürlich nicht, ne. Das ist so, Strom habe ich geschlaucht, ja, so.
Was heißt Strom habe ich geschlaucht?
Ich habe dafür auch keine Stromrechnung bezahlt. Ich war nur da angemeldet. Ja. So, aber die ganze, es war alles umsonst. Und dann irgendwie so, und dann mussten sie dann raus aus dem Haus. Und dann bin ich dann irgendwie so von einer von denen seine Brüder oder Cousin oder was er war, in seine Wohnung kurz mal eingezogen. Und das war eine Monumentenstraße da. Und dann habe ich eine Wohnung gefunden in der Nostitzstraße. So eine ganz kleine Hinterhauswohnung. Totale Bruchbude war das. Aber das war nur 80 Deutschmark im Monat. Und das war so leicht. So für mich, das, was ich machte, ich meine, ich war jeden Abend unterwegs. Ich bin jeden Abend irgendwie weggegangen. Ich brauchte eigentlich nur einen Ort, wo ich eigentlich für ein paar Stunden schlafen konnte, wo man Schauplatten hinbringen konnte und so wirklich viel nichts mehr, ja, so. Und so in da, so war meine Wohnung in der Nostitzstraße. Ich habe da 10 Jahre gewohnt, ja.
Okay, jetzt nicht nur um meine wilde Anmoderation zu retten, aber die Szene in Schöneberg wurde dann schon zur Hausbesetzer-Szene.
Klar.
Diese Straße,
direkt
auch,
nach,
in der du warst?
Direkt nach dem Auszug von der Winterfeldstraße. Natürlich war das Haus leer und sollte abgerissen werden. Und natürlich, dann kamen die Hausbesetzer aus Kreuzberg, glaube ich, waren die, und haben das sofort das Haus besetzt. Und irgendwann so war ich dann irgendwie zu Hause bei dieser, in meiner anderen Wohnung, und so gucke ich im Fernsehen und sehe ich, wie irgendwelche Leute Molotow-Cocktails auf die Polizei schmeißen von meinem alten Balkon. Und das war so echt krass. Und das war das Regenbogenhaus. Ja, das war der Hausbesetzerzentrale in Schöneberg gewesen. Und ich dachte mir, Mensch, ey, ich war der erste Hausbesetzer. Eigentlich alleine. Aber alleine kannst du nichts machen. Nur zusammen sind wir stark.
Ja,
muss man merken. Nur zusammen sind wir stark.
Mhm.
Und wir müssen eigentlich die Hausbesetzer alle bedanken. Weil sie haben unsere Stadt gerettet. Weil sonst werden die dieser Stadt irgendwie ganz furchtbar aussehen.
Viele Hausbesetzer sind Hausbesitzer geworden.
Ja.
Also ich habe auch mal in der Winterfeldstraße gewohnt und in meinem ganzen Nachbarhaus. Also das war auch ein besetztes Haus. Die 34 war es, glaube ich. 35 und die haben alle nach und nach die Wohnungen kaufen können, also vom Senat, auch relativ günstig, hoffe ich, weiß ich nicht genau, aber so hätte es eigentlich von Anfang an laufen sollen, ne? Aber es war sehr, sehr, ich meine, Berlin wurde extrem konservativ regiert, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ne? Also das hat ja sogar, ja, du kannst es dir noch vorstellen,
ja.
Ich bin später gekommen, ich bin erst 98 in diese Stadt gekommen, ich war vorher immer nur zu Besuch da und habe von der Tagespolitik so gar nichts mitbekommen. Ach Mensch, jetzt apropos Tagespolitik, jetzt fällt mir ein, fast hätte ich vergessen, hier einen Gruß auszuspielen. Das mache ich aber gleich. Denn in dem Podcast Grenzgänger, in dem Sophia Wetzke dich sehr ausführlich interviewt, aber auch viele andere Leute dieser Zeit kommen auch. Alexander Hacke von den einstürzenden Neubauten und Danielle de Picciotto, seine Frau, Lebensgefährtin und eine wunderbare Künstlerin, selbst Malerin, Zeichnerin, Musikerin, kommen da auch zur Sprache. Gut, Musik und danach kommen die Grüße. Malaria spielen wir jetzt in der B-Movie-Version. Kaltes, klares Wasser von 1982. Wir spielen es erst und danach sagst du, was es mit Malaria auf sich hat, ja?
Ja.
Okay. Der Musikproduzent, Schauspieler, Autor, Labelbetreiber, DJ Mark Reeder ist zu Gast. Lass uns die Musik, die wir gehört haben, kurz mal einordnen. Der vorletzte Song stammte von Joy Division, New Dawn Fades. Und du hast ein ganz besonderes Verhältnis zu Joy Division gehabt oder immer noch.
Ja, also ich kannte Ian Curtis schon bevor er in Joy Division gespielt hat.
Den Sänger, sehr charismatischer, sehr junger Typ, genau. Der leider nicht alt wurde.
Genau, der hat leider Selbstmord gemacht. Und der Manager von Joy Division, Rob Gretton, der war auch so ein alter Freund, den kannte ich auch. Und natürlich die Band, denn als die Band eigentlich formierte, irgendwie war ich irgendwie in Plattenladen, habe ich der Platten. Ich war die einzige Plattenladen, die ihre Platte verkauft hat.
Noch in Manchester.
In Manchester, ja. So, und dann, als ich dann nach Berlin kam, natürlich wollten sie das, vielleicht kann ich ein deutscher Label interessieren, habe ich die Kassette von der LP gekriegt, die eigentlich nichts würde. Und natürlich keiner hat sich dafür interessiert. Ich hatte die ganze Platten von denen. Rob hat mir immer die Platten geschickt von Joy Division. So, damals war das immer noch ihre allererste Platte. Und meinte so, vielleicht ein Radiosender wird das spielen in Deutschland, vielleicht kriegen wir ein paar Gigs. Und natürlich, niemand hat sich dafür interessiert. Ja. Dann kam der zweite Platte, da hat auch keiner interessiert. Nur nachdem die Band einfach Unknown Pleasures als Album rausgebracht haben und eine positive Besprechung in der New Musical Express kriegte, dann war das irgendwie interessant. Und da konnte ich dann Leute, also zum Beispiel Connie Konchak, der das Kant-Kino gemacht hat, also ganz viele Konzerte da gemacht. Ich habe irgendwie gefragt, ich habe eine Band aus Manchester. Und so. Am Anfang war es total interessant, war uninteressant, da kannte die nicht, hat noch nie was von gehört. Wahrscheinlich fand die Platte auch nicht so besonders gut, die allererste Platte. Aber dann nach dieser ersten Review in NME, wo die einmal so angehimmelt wurde, dann war das irgendwie schon interessant, da hat mich schon davon mitgekriegt, dass es doch was ganz, ganz Cooles sein.
New Musical Express,
Wochenliche Musikzeitung. In Deutschland hatten wir nur einmal im Monat. Und in England hatten wir einmal in der Woche, deswegen konnte man die Musikgesellschaft so richtig schnell entwickeln. Ne? Und Joy Division hat eine sehr tolle Besprechung gehabt und konnte ich Connie überreden, dass er ein Konzert mit ihm macht. Und dann haben wir, die waren auf Tour sowieso in Holland und haben sie einen Gig in Köln. Und dann habe ich überhaupt gesagt, Berlin ist nicht so weit, guck mal auf die Karte. So. Habe ich ihm natürlich nicht gesagt, dass er muss durch die Zone. Es dauert irgendwie so Stunden, irgendwie so durch die Zone zu fahren. Aber auf der Landkarte sah das ganz nah. Und dann meinte er, okay, gut. Und dann sind sie dann nach Berlin gekommen und dann haben die im Kant-Kino gespielt. Und natürlich, ich habe gedacht, so endlich werden die Berliner das verstehen, diese Musik. Weil ich fand, dass Joy Division einfach ein guter Soundtrack für Berlin zu der Zeit gemacht haben. So ziemlich düster, ziemlich dunkel. So. Und dachte ich mir, das würden sie alle verstehen hier. Aber leider da kann kaum, außer ein paar anglophile Berliner, ja, die in der Musikszene, dieser New Musical Express Welt, mhm, so gelebt haben, die kamen. Wir haben 58 zahlende Gäste.
Ah ja, das ist nicht so viel.
Ist nicht so viel, aber in England hatten die Division sowieso nicht so viel eigentlich. Die meisten Konzerte waren auch nur so viel, 50 Leute oder so. So für die war das komplett normal.
Oh ja.
Ja? Mhm. Ich war enttäuscht, dass nicht mehr Berliner kamen, mhm, aber immerhin haben sie geschafft, hierher zu kommen. Und dann habe ich gedacht, Ian wollte unbedingt die Brandenburger Tor von der anderen Seite der Mauer sehen. Und so sind wir dann aus Berlin gegangen. Dann haben wir so den ganzen Tag durch Ost-Berlin gelaufen im Winter. Am 22. Januar 1980 in einer Blizzard.
Das war in einem Schneesturm.
Schneesturm. Oh, wow. Da so, die haben so nur gemeckert die ganze Zeit, dass es so kalt ist.
Weißt du, oder weiß man, warum er sich umgebracht hat? Er hat sich erhängt, glaube ich, ne?
Ja.
Mit 24 oder ich weiß nicht, wie alt war er?
23? Ja, 23. So, es war eine Reihe, viele so Sachen, die eigentlich, ich meine, er war ein junger Mensch, wenn man das so sieht. Und er hatte nicht diese Erfahrung, die man jetzt vielleicht irgendwie mit, ich bin jetzt 66, also und so. Ich denke so, man hatte viel mehr Erfahrung, viel mehr Gedanken, kann man irgendwie vielleicht irgendwie die Probleme ganz anders lösen. Und damals war das irgendwie so nicht so. Er hat, so zum Beispiel so Trennung zum Beispiel war ein Zeichen des Versages, ja, so, wenn du so deine Frau geschieden hast, irgendwie so eine Ehescheidung, irgendwie war irgendwie so ganz, ganz dunkel angesehen. Und da, woher er herkam, aus Macclesfield, war das eine relativ kleine Stadt, so, das war auch so ziemlich irgendwie so an Nachbarn einmal gequatscht, weißt du, so, er wollte das nicht. Erstmal das und dann die Tatsache, dass man ihn eigentlich nicht wirklich verstanden hat, warum er eine Freundin hatte. Und auch eine Frau. Die Frau hat irgendwie das Kind gekümmert und er fährt durch die Gegend mit einer Frau. Die Band hat nicht mal verstanden, wer diese Frau ist. Die haben dann einfach gesehen, wie seine Freundin, seine Affäre. Aber sie haben sie nicht verstanden. Annick war eine ganz intelligente Person. Annick war die Sekretär vom belgischen Botschafter in London. Sie kam von einer sehr guten Schule. Sie kannte sich aus mit Lesen, mit Büchern, mit Filmen, mit Kunst und so. Sie wuchs in so, ihr Vater war der Chef der Polizei in Mons, ja, so. Und, in das Südbelgien. Und sie war sehr gebildet und Ian, als er sie getroffen hat, irgendwie so, wow, ich kann eine Unterhaltung mit dieser Frau haben, die ich mit meiner Frau Debbie nicht haben kann. Weil mit meiner Frau Debbie ist ein ganz normaler Working Class Girl. Und das war für ihn irgendwie ganz wichtig, er brauchte beides. Er brauchte seine Familie und seine Frau, aber er brauchte auch noch Annick auch als geistige Sparpartner. Und das irgendwie so, das wurde nicht verstanden natürlich. Die Zeit waren so, dass man versteht nicht, dass ein Mann, er hat eine Freundin,
ich weiß nicht, ob das so an den Zeiten liegt. Das liegt, glaube ich, daran, wie man seine Beziehung verhandelt. Ich hätte, glaube ich, auch keine Lust.
Nein, natürlich, man muss es verstehen. Ja, klar, man versteht
es. Aber ein junger Mann.
Es ist so traurig, dass man das auch nicht irgendwie so, dass es auch geklärt werden kann. Dass es irgendwie
dass es
Raum geben muss für so eine Sache. Diese Beziehung war nicht die Beziehung, die man so denkt, sondern es war eine andere Beziehung. War eine platonische Beziehung.
Ach so, okay.
Ja, sie war von ihm fasziniert und so. Und klar, da war eine Art Liebe da, aber das war nicht so wie ein Liebe in einem so Verhältnis wie so Boyfriend, Girlfriend oder sowas. Und das ist das, was nicht verstanden wurde.
Ja, okay, leider. Das hat er offenbar, also man, ne, ich habe ihn mir angeschaut, ich weiß nichts von ihm, ich sehe einen sehr attraktiven, melancholischen, charismatischen Menschen auf den Fotos, der eben, wie gesagt, 24 ist, bereits verheiratet, bereits ein Kind hat und mit dieser, wie du jetzt sagst, so Muse, sage ich jetzt mal einfach, oder mit dieser Inspiration, dieser Frau an seiner Seite, der Underground-Musik macht, mehr oder weniger erfolgreich und den das aber so, offenbar so zerreißt, dass er seinem Leben ein Ende setzen muss. Eine wirklich traurige Geschichte. Und wie schön, dass trotzdem etwas aus dieser Band hervorgegangen ist, nämlich
New Order.
New Order, ganz genau.
Ja, ich meine, das sind Sachen so, ja, so, es musste so sein anscheinend. Ja, so ist die Geschichte dieser Band. Und so ist es auch gelaufen. Ich meine, die Musik von Joy Division hat mehr eine Resonanz mit den Jugendlichen von heute, als es damals in England hatte, so 1979 eigentlich. Sicherlich viele Leute haben das gehört, die Platte war erfolgreich und so, hat mir 130.000 Platten verkauft. Also. Aber heute hast du Millionen von Fans von dieser Musik inzwischen, von Joy Division. Du siehst diese Symbole von Joy Division, dieser T-Shirt mit der Welle drauf. Das siehst du überall als eine Art Symbol, eine Art
Symbol wofür?
Symbol für die Resistance, ja, so für das Gegen, das Normalität. Ja. Du siehst Leute, die tragen das, dieses ja. Symbol. Und das ist irgendwie so eine Art, irgendwie da, wo meine Hoffnung drin steckt, dass wir unsere Gedanken verändern. So, dass man so da seine Gedanken, diese Erweiterung muss stattfinden. So wie ich versucht habe mit meiner Freundin aus der DDR damals, auch ihre Denken zu verändern mit der Musik, dass sie sehen kann, es gibt andere Musik, es gibt eine andere Art von wie man lebt, das Alltag, was man hat um sich herum, versucht irgendwie ihre Horizonte zu erweitern. Das war sehr wichtig, irgendwie so, ich konnte das nicht durch Wörter sagen, ich konnte das nur mit Musik machen. Weil ich wusste, dass die Musik denn, gibt denn die Leute denn diese Blick nach
Vision,
eine
ja.
Seite.
Ja.
So hilft einfach. Und Joy Division ist genau so das. Ja.
Guck mal. Eigentlich wollten wir jetzt was über Malaria sagen. Wie machen wir es nur? Also ich möchte ja,
die Verbindung eigentlich mit Malaria
aber ist auch schaffst du es schnell, ja, ja. Weil das Verführerische ist eben, dass du wie eine Enzyklopädie, man kann sich richtig Zeit lassen und in die einzelnen Themen.
Bitte. Ich versuche es. Ja. So, nachdem das Ian starb, Joy Division hörte auf und New Order gründete. Bernard war auch hier in Berlin, hat irgendwie so, ich habe ihm gezeigt, Metropol Disco und so.
Also Metropol,
das größte Schwulendisco Europas in so einer riesige Theater, das hat man in Manchester nicht. Und dann war er in Amerika irgendwie mit New Order, das erste Konzert, und dann hat gesehen, in Amerika gibt es auch sowas Ähnliches. Und da kommt dann die Gedanken. Und ich habe immer für Bernard immer Kassetten aufgenommen von der Musik, die ich in Metropol gehört habe, weil ich immer die Platten gekauft habe und gleich irgendwie aufgenommen, sonst Mixtapes gemacht für ihn, um ihn zu inspirieren, um zu zeigen, es gibt irgendwie so eine neue elektronische Tanzmusik, die ist richtig, richtig irgendwie interessant. Und er war sowieso von Synths interessiert und hat das irgendwie so aufgenommen. Und nach seinem Besuch nach Berlin habe ich ihm erzählt von Malaria. Ich habe ihn gut und gut kennengelernt im Sensor.
Malaria, ganz kurz, kannst du kurz in wenigen Worten sagen,
wer also Malaria? Also Malaria war eine All-Girl-Mädchen-Orchestra. Ja? Gudrun Gut und Bettina Köster, die hatten früher eine Band mit Beate Bartel, die hießen Mania D. Und Beate ist nach Düsseldorf gegangen, hat sich Liaison Dangereuse kreiert und gab es dann Gudrun und Bettina, die haben Malaria gegründet mit einer Holländerin, Manon Toursma, und Susanne Künke und einer Amerikanerin. Die haben irgendwie so alle dann zusammen Musik gemacht und diese Musik war alles anders als das gleiche normale Rock'n'Roll.
Ja, kompromisslos, selbstsicher,
es war eine Offenbarung.
Fand ich. Ganz toll.
Also, es war eine Offenbarung.
Toll, ja. Wie diese Frauen, und auch das sieht man in diesem Film, B-Movie, mit welchem Selbstverständnis sie da agieren, ohne kokett zu sein, ohne sich anzubiedern in irgendeiner Weise, sondern die wirklich ihren eigenen Vorstellungen da folgen. Und du warst ihr Freund, ihr Begleiter, ihr Toningenieur, aber du warst auch ihr Manager, obwohl du dich selbst nur sehr ungern so bezeichnet hast. Und das war die Band Malaria.
Genau. Ich war nur der Vorwand.
Ich war nur der Vorwand.
Ja, also so, deswegen so sein Manager. Ich habe irgendwie so eine ganz blöde Vorstellung von Manager. Aber so, ich war der Vorwand, weil sie wussten, durch mich kommen sie an die Sachen ran. Und alle Entscheidungen kam von Gudrun und Bettina.
Die gute Nachricht ist, dass wir über New Order schon so viel gesprochen haben, dass wir keine Anmoderation brauchen. Das heißt, ja. Blue Monday werden wir jetzt spielen. Ja. Auch nicht ganz ausspielen, wir werden es etwas kürzen, damit wir noch ein bisschen Zeit haben, um über ein paar andere Sachen zu sprechen.
Thank you.
Der Schauspieler, Autor, Labelbetreiber, DJ, Musikproduzent und vieles mehr, Mark Reeder, ist heute hier zu Gast. Es ist unmöglich abzubilden, welche Spuren du hinterlassen hast, welche Menschen du zusammengeführt hast, illegale Konzerte, die du in der DDR organisiert hast mit den Toten Hosen, Konzerte mit den Ärzten, die damals noch niemand kannte. Also du bist wirklich die Schnittstelle für so unglaublich viele Leute, die auch heute noch bekannt sind, berühmt sind, die Musikgeschichte geschrieben haben. Ich bitte da um Nachsicht, dass das in diesem Gespräch nicht alles unterzubringen ist. Aber es gibt viele, viele, viele Interviews, die du gegeben hast, in denen es sehr viel detaillierter zugeht. Es gibt den Film B-Movie, auf den ich nicht müde bin zu verweisen. Und es gibt diesen großartigen, mehrteiligen Podcast in der ARD-Audiothek, Grenzgänger. Und dort erfährt man wirklich bis in die Kapillaren, wer wo wann was. Und es ist extrem interessant. Und es geht auch immer wieder, es gibt immer wieder diese Parallelen zur Geschichte Berlins und genau. Damit irgendwie auch zur Geschichte Deutschlands. Ne? Deswegen möchte ich jetzt diesen Moment nutzen, um dir einen Gruß vorzuspielen, Marc.
Ja.
Daniel de Picciotto und Alex Hacke sind eben schon genannt worden. Und weil ich beide ein bisschen kenne und sehr schätze, habe ich sie gebeten, weil ich weiß, dass sich eure Wege früher häufig gekreuzt haben, habe ich gesagt, hier, ich werde Marc im Interview haben. Könnt ihr mir eine Nachricht für ihn schicken? Und diese Nachricht, die hören wir uns jetzt an, die haben die beiden zusammen aufgenommen. Ich finde das ganz zauberhaft. Zuerst habe ich gedacht, na, 2 Minuten, das müssen wir bestimmt kürzen. Aber ich wüsste gar nicht wo. Pass auf, geht los.
Ich habe Marc in den frühen 80er Jahren kennengelernt, als er aus Manchester hierher kam. Und da stand er eben für diese Manchester-Musik, für mich zumindest, irgendwie diese sehr deprimierende oder melancholische Musik von Joy Division und so. Und hat er selber solche Sachen auch gemacht mit der Band Die Unbekannten, die er damals betrieben hat. Und dafür, dass er sowas vertreten hat, war er eigentlich immer ein sehr heiterer Mensch.
Ja, Marc war eigentlich der höflichste und freundlichste Mensch, den ich in Berlin kennengelernt habe, was ziemlich ungewöhnlich war, weil Berlin in den 80ern war sehr ruppig. Also ich habe andauernd wegen den Taxifahrern oder wegen den Busfahrern geheult und wegen ihrer Unfreundlichkeit. Und Marc war da tatsächlich ein Sonnenschein.
Und bemerkenswert ist natürlich auch sein Uniform-Fetischismus, also sehr eigenwilliger Stil, den er irgendwie seitdem bis heute irgendwie durchzieht. In diesem Zusammenhang ist er mir nämlich auch mal aufgefallen, als, glaube ich, der erste Mensch, den ich in Berlin mit einer kurzen Hose gesehen habe.
Ich bin immer, nachdem ich in der Turbine gearbeitet habe, Mottes Club damals, im Pinguin Club, morgens vorbeigelaufen, habe da noch einen Absacker getrunken und es hat mir dann auch immer Spaß gemacht, mit ihm Englisch zu reden, weil ich ja als Amerikanerin ja, Heimweh hatte. Also Marc begleitet meinen Lebenslauf in Berlin auf alle Fälle von Anfang an. Und was auch bemerkenswert an ihm ist, dass er Frauen, also Musikerinnen, immer unterstützt hat. Also er hat immer erwähnt, dass ich mit Mutter zusammen die Love Parade erfunden habe. Ja. Und hat natürlich auch mit Malaria viel gemacht. Also da hat er wichtige Arbeit geleistet.
Liebe Grüße.
Schön.
Ja, das waren Daniel und Alexander, genau. Schön, ja. Vielen Dank dafür.
Danke, ihr beide.
Ich möchte an dieser Stelle auf ein Buch noch verweisen von Daniel. Ich, darum hat sie mich nicht gebeten, ganz bestimmt nicht. Und mir hat das unglaublich gut gefallen. Das heißt, Die heitere Kunst der Rebellion. Sie ist ja Illustratorin auch. Also sie ist Malerin und Zeichnerin, Illustratorin. Und Die heitere Kunst der Rebellion ist ein Buch, das sie gezeichnet hat und das genau diese Zeit auch nachzeichnet, mit all den Figuren, die darin vorkommen. Dieses eigentlich ja deprimierte und ein bisschen deprimierende und raue und leicht klaustrophobische Berlin. So muss ja, so war diese Stimmung ja irgendwie vor dem Mauerfall auch, ne?
Klar, klar.
Oder hast du es anders wahrgenommen?
Nee, das war genau so. Also ich meine, so unsere euphorische neue deutsche Wellezeit, kann man sagen. Also diese ganz frühe 80er Jahre, wo alles so kreativ, irgendwie avantgardistisch sein konnte. Man konnte mit einem Wasserkessel auf die Bühne stellen und so. Irgendwie, das war irgendwann vorbei. Das war irgendwann so, dass die Leute irgendwie so mehr nach Normalität gesucht haben, so musizieren und so. Und natürlich irgendwie, damit war das nicht mehr so exciting, so in dem Sinne. So, das hat irgendwie so ein bisschen seinen Weg verloren, ein bisschen. Ja. Man wusste nicht, wo man mit der Musik hin. Was die Szene sich irgendwie so nicht gesehen hat, ist, dass es gab eine andere Szene. Parallel zu deren Szene. Von dieser so Ex-Pop. So Szene, ja, kann man sagen. Ja.
Das war auch ein Laden. Also auch,
so, mhm. das war ein Laden in der Mannsteinstraße, gegenüber von Leidecker allerdings. Und das war der Absacherladen vom Herrn.
Und welche
gleich
Szene,
um die Ecke von Risiko.
Auf welche Szene spielst du jetzt an?
So, das war so dieser Ende 80er Jahre, so, ja. Ab Tschernobyl sozusagen. So diese Endphase. Nick Cave kam nach Berlin und hat irgendwie so seine Sachen gemacht. Aber
hast du ihn nicht sogar eingeladen? Habt ihr euch nicht mal kennengelernt?
Ich habe einfach so.
Egal wie auch immer.
Überredet, mehr oder weniger. So, durch meine Überzeugungsarbeit, dass Berlin der beste Ort sein wird für seine Musik und für ihn.
Ja.
Ja, weil so, ich fand, alle, so wie ich, soll hierher. Ja. Und dann könnten wir alle zusammen leben und arbeiten. Und da dachte ich mir so, ich habe ihm mal erzählt, meine Wohnung kostet 80 Mark. Und du kannst hier saufen und 24 Stunden durch und alles andere ist Clubs und alles
gekostet,
ist günstig, ne? Und so, und du als Birthday Party kannst, ist das sowieso gespielt hier im Music Hall in Steglitz, irgendwie, sie werden dich mit offenen Armen irgendwie empfangen. Und das genau haben sie auch gemacht.
Gut, abschließend, Berlin ist ja, ich meine, alles verändert sich und diese Stadt sowieso und es geht extrem rasant, haben wir schon festgestellt. In dem Podcast Grenzgänger ist aber auch ganz klar rauszuhören, wenn es weiter so teuer ist und teuer bleibt, dann fallen diese ganzen Nistkästen weg für Künstlerinnen und Künstler. Also das, wovon diese Stadt einfach noch heute profitiert. Ja?
Das ist unfassbare so Defizit an die Regierenden dieses Stadts.
Also wir können auch festhalten, dass Kunst und Kreativität nicht zwangsläufig an Geld gekoppelt ist. Letztendlich ist die Geschichte, die du jetzt erzählt hast und die du immer wieder erzählst und die dieses Berlin damals abbildet, hat auch nicht viel mit Geld zu tun gehabt. Aber es
wir
gab
haben
die
alle kein Geld.
Ja, aber wir es haben, gab die Infrastruktur. Es gab die Möglichkeit zu wohnen, zu feiern, genau. Zu leben, zu
arbeiten. Das gab es war günstig. Ja, der Staat war subventioniert, klar.
Mhm.
Und die Mieträume waren günstig. Und das war natürlich irgendwie so eine, gab die Leute eine Möglichkeit. Diese Stadt's Image außerhalb von Berlin, ja, so egal wie man das sieht, außer in der Welt, England, Amerika, sonst wo, lebt nur davon, von dieser Image, was wir in B-Movie dargestellt haben, um zu zeigen, so war das, so. Und wir profitieren nur davon. Wir haben nichts anderes in Berlin, außer unsere Kultur, ja, unsere Musik, unsere Kunst, unser Theater, alles, was irgendwie in diesem Kulturprogramm anläuft. Das ist unsere Staatsindustrie. Und der Staat muss eigentlich ein Interesse haben, dass das weitergeht.
Und kann damit so. Was tun? Also jetzt zum Beispiel nehmen wir noch ein letztes Mal, bemühe ich jetzt Danielle und Alex, die jetzt gerade, die wissen nicht, ob sie vielleicht die Stadt verlassen müssen, weil sie ihr Atelier aufgeben. Also, falls sie gerade zuhören und der Künstlerin und dem Künstler gerne ein Atelier zur Verfügung stellen, können, dass sie bezahlen können, dann bitte wenden Sie sich an hörbar@radio1.de.
Genau.
Aber so geht es vielen Künstlerinnen und Künstlern.
Keiner erwartet von denen, dass sie eigentlich da umsonst wohnen und arbeiten, also oder arbeiten in Räumen. Die werden schon bezahlen. Es muss bezahlbar sein. Es muss einen Weg geben, dass man diese, ich meine, die Leute, die hierher kommen, in der Regel sind Leute so wie wir alle, Daniel und ich. Wir sind Ausländer hierher gekommen. Einfach, weil es einfach eine ganz andere Ambiente schafft. Es schafft ein ganz positives Image für die Außenwelt, wie man zum Beispiel ein so Gesellschaft irgendwie so existieren kann mit einer ganz großartigen Kunstwelt, so kann man sagen, was wir hier erschaffen, weil wir haben eine Image außerhalb von Berlin. Es ist nur über Filme, Musik, Kunst, so
Clubs, Szene, genau, ja.
So wir haben das kreiert und gestaltet ohne Tresor und den Dimitri Hegemann hätten wir sowieso das nicht gehabt, irgendwie Leute wie Monika Döring, die ihre Konzerte im Loft gemacht haben, Monika Dietl, die ihre Radiosendung gemacht haben, viele Frauen, ja, haben diese Stadt eine Image erschaffen. Ich war der Botschafter, ich bin irgendwie überall hingegangen, ich war der als Werbekid, ja, so als eine der Werbung machen wollte als Kind. Wie habe ich das eigentlich für diesen Stadt eigentlich gemacht? Und bin ich irgendwie durch die ganze Welt gereist und gesagt, so wie toll ist Berlin und guck mal, was wir alles haben. Und das ist das, was wir haben. Und wenn das wegfällt, wenn nur so die reichen Leute wollen hier sein, kommen, weil es cool ist und super ist. Aber wenn der Grund, warum es super cool ist, irgendwie weggeht, dann wohnst du auch in einem Bauernhofkaff. Ja, es gibt nur ein Berlin und keine andere Stadt ist irgendwie ähnlich. Ja.
So, das war's. Wir haben jetzt nicht mal mehr Zeit, den nächsten Song großartig anzumoderieren.
Ist
aber auch gar nicht schlimm. Es sind die Toten Hosen in deinem persönlichen Remix. Hm. Ja, im Mark Reeder Remix. Wir hören Disco und ich danke dir sehr für deinen Besuch und deine Geschichten.
Dankeschön. Danke.
Der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.